Was wäre der Mensch ohne Träume und Visionen? Doch oft hängt es entscheidend davon ab, einfach anzufangen, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun und seiner Linie treu zu bleiben, bis die Zeit zum Handeln gekommen ist. Um solche Menschen geht es in diesem Podcast. Ehrenamtlich Engagierte, die nicht locker lassen, sich für ihre Ideen und Lebenseinstellungen einzusetzen. Dieter Hoch aus Pottenstein ist so einer. Ehemals Lehrer, vermeintlich im Ruhestand, seit 30 Jahren Netzwerker und hemdsärmlicher Mitstreiter für den nachhaltig-ökologischen Natur- und Landschaftsschutz. 2018 wesentlicher Initiator zur erfolgreichen Bewerbung der Fränkischen Schweiz als Ökomodellregion. Sein Credo: Natur- und Landschaftsschutz gibt's nicht für umsonst.
Selbstverständlich. Natur- und Landschaftsschutz gibt es nicht zum Nulltarif und schon gar nicht, wenn die Böden wie jetzt in Mitteleuropa und sogar jetzt in Brasilien und in Afrika ausgebeutet und ausgenutzt, zum Teil so schon vergiftet sind und damit die Lebendigkeit zerstört ist. Und es trifft genauso hier. Die Natur wird nicht geschützt, wenn wir am Fernseher sitzen oder nur Greenpeace per Überweisung unterstützen. Damit ist nichts gewonnen. Der Naturschutz und das Leben zu erhalten fängt vor der Tür an, indem er sich mit den Menschen in der Gemeinde und in unserer Region zusammentut und Projekte angeht, die, wie es manche sagen, gar nicht möglich waren vorher im Denken. Ob das jetzt die Dorfläden sind, die in 4-5 Orten von Empmannsberg bis Kirchachern rüber entstanden sind, um die kaputtgehenden oder gegangenen Strukturen der letzten 40-50 Jahren in anderer Form wieder aufzubauen.
Hoch sieht es als typisch menschlich, dass wir uns erst bewegen, wenn eine Krise beginnt, weh zu tun. So brauchen Umweltstandards auch klare Bedingungen und Vorgaben. Trotzdem mache Ausgrenzung keinen Sinn, um voranzukommen.
Wir müssen die konventionelle wie die ökologische Landwirtschaft miteinander zusammen betrachten und auch zusammenführen. Drum ist der Weg, auch wenn es belächelt wird über die Blühstreifen, das sind Ansätze, oder an den Bachufern diese Streifen. Wir müssen auch bedenken, dass über 50, 60 Jahren die Gehirne, die Köpfe, die Denke der Menschen in eine Richtung ausgerichtet worden sind. Es geht nicht von heute auf morgen, es geht nur schrittweise und es geht nur ein Miteinander. Und entscheidend für alle diese Änderungen sind die positiven Vernetzungen zueinander. Wir haben seit 15, 20 Jahren sehr gute Ansätze von solidarischer Landwirtschaft, von Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften, von Blühwiesen-Streuobstprojekten, aber es sind alles nur punktuell und nicht zusammengeführt in einem größeren Komplex, in einer größeren Schau.
Ein zentrales Thema für Dieter Hoch ist die aus den Fugen geratene Relation beim Preis für Lebensmittel, insbesondere beim Fleischkonsum.
Wenn wir ein Hähnchen-Kilo-Preis von 2 Euro im Supermarkt haben und der Bauer muss mindestens 6 Euro haben, dann müssen wir halt überlegen, was wir tun. Wie oft und ob jeden Tag Fleisch oder Wurst auf dem Tisch sein müssen oder ob wir Qualitätsware von unseren Leuten nehmen, wo wir wissen, dass die Natur und die Tiere im schonenden und umweltgerechten und tiergerechten Modus gezüchtet worden sind. Und damit ist es der beste Beitrag, wie wir unser äußeres Erscheinungsbild der Natur, wie auch derer, die davon leben, von dieser schwachen Krume, die ja in der Fränkischen wirklich nicht mehr wie 20, 30 und nicht einmal das an Zentimetern beträgt, dass wir das für unsere Kinder und Enkelkinder noch nutzen können.
Der engagierte Naturschützer erinnert sich noch an die 50er Jahre, ohne dabei melancholisch zu werden.
Wir haben ja mit meinem Vater und Mutter haben wir Eier aufgekauft in den Dörfern bis Körbeldorf rauf und runter bis nach Stadelhofen im Süden, Kleingesee. Also wir waren in an die 15 Dörfer unterwegs und da haben wir noch Schweine draußen im Garten gesehen, die rumlaufen durften. So wie es die bäuerliche Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall in Hunderten von Betrieben jetzt vor uns vorführt und zeigt, dass es geht. Der Fleischkonsum war früher in meiner Kindheit und Jugend Sonntag, Dienstag, Donnerstag und sonst hat es nichts gegeben. Da hat es Mehlspeis gegeben, Kartoffeln oder sonst was und das war gut so. Und das sollte man eigentlich wieder in Erinnerung bringen, dass weniger eigentlich manchmal mehr ist.
Damit ist für ihn der Bogen zur ökologischen Landwirtschaft gespannt.
bin der Regierung von Oberfranken, der Frau Piwanetz, wie ihrem Vertreter Thomas Engel sowas dankbar, dass sie bei der Bewerbung für unsere Ökomodellregion als die erste Unterstützergruppe, sage ich mal, oder Instanz uns reingeschrieben haben, dass über die ökologische Landwirtschaft letzten Endes der beste Boden-, Grund- und Trinkwasserschutz gewährleistet ist. Und solche Momente, dass sowas dann jetzt endlich offiziell auch jeder lesen kann und in der Bewusstseinsbildung vorhanden ist, das sind die positiven Fakten in unserer momentan in dem neuen Jahrzehnt.
Für Hoch hat die Corona-Krise wie mit einem Brennglas zum Vorschein gebracht, dass die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln in keiner Weise gewährleistet ist, wenn die Lieferketten für den Antransport unterbrochen sind.
Ob das die Kartoffel ist, die komplett verschwunden ist, der Kartoffelanbau, weil das Produkt nichts mehr wert ist, denn wert ist nur noch die Zeit, nicht mehr das Produkt, das kann faktisch weggeworfen werden in unserer Wegwerfgesellschaft, oder die Milch, die Butter, die verschwunden sind aus unserem Angebot, was örtlich und regional angeht. Wir beziehen Andexer, wir beziehen Schrotzberger Produkte, aber von der Fränkischen haben wir so viel wie nichts. Wir haben die Milchprodukte, die Käsereien und die Molkereien in Begnitz, in Ebermannstadt gehabt, weg, die sind weg. Und da gilt es in Zusammenschluss, in Zusammenarbeit mit der Großregion, Metropolregion Nürnberg, Fürth, Erlangen als Abnehmer und als Mitfinanzier diesen angedachten, unter anderem angedachten Geflügelgroßmarkt, Schlachthof für Oberfranken mit anzugehen und anderes an Infrastruktur, damit die Verarbeitungskette bei uns bleibt, die Vermarktungskette möglichst direkt stattfindet. Diese Chancen haben wir durch das letzte Viertelhalbjahr dermaßen klar vor Augen geführt gekriegt, hätte sonst wahrscheinlich ein Jahrzehnt gebraucht.
Auch das Thema Vermeisung und Biogasanlagen ist hoch ein Dorn im Auge. Vor allem, weil aus seiner Sicht gute alternative Anbaumethoden, zum Beispiel über die Becherpflanze, mit Ertrag über 10 bis 15 Jahren existieren.
Sie gilt als Greening-Fläche, die Äcker der Becherpflanze, und damit, wie manche Kostbrunner Bauern gesagt haben, das ist ja faktisch die zweite Altersversicherung von uns, wenn wir sie mit 60, 65 jetzt anpflanzen, ausbringen. Wir können bis 75, 80, können wir jedes Jahr davon profitieren, und als Ersatz für diese Maispflanzen können wir diese, was ja früher so eine Futterpflanze war, wo niemand auf die Idee kommen wäre, sie in Sachen Energie, Biogasenergie zu verwerten, oder noch viel schlimmer, dass man Getreide, weil es nichts mehr wert ist, das Kilo 10, 12 Cent, das Kilo Getreide war letztes Jahr der Erlös, dass man selbst Getreide verfeuert, also wenn es eine Sünde gibt, dann ist es eine Sünde, dass man hier andere Methoden des Anbaus, eben die Becherpflanze oder die Luzerne oder die Hirse, wie es etliche Bauern schon in der Fränkischen Schweiz tun, und den Trockensommer 2018 konnten sie ihr Vieh rüber retten, weil die Luzerne eben anders sich im Ertrag verhalten hat, wie sonstige Wiesen, auf die sie gebaut haben und die sie gebraucht hätten.
Aus seiner Sicht brennen auch den Landwirten die langen Transportwege, unter anderem für Getreide, bis nach Pöttmes bei Augsburg unter den Nägeln.
Oder unser Dingel wird hier von unseren Bauern aus der Boddensteiner Gemeinde und Begnitz nach Floss bei Flossenbürg fahren. Das sind 90 bis 100 Kilometer zu fahren mit einem Bulldog, mit einem Traktor und 5 Tonnen hinten dran, 4,5 bis 5 Stunden einfach. Und diese Defizite gilt es einfach zu ändern, dass wir, wenn es geht, sogar 2 Getreidelager haben. Eines im Kreuzner Raum, wo es ja schon so ein Lager gibt, aber noch konventionell und zum Teil ökologisch, wie auch drunten im Raum der Gößweinsteiner Gemeinde oder Richtung Ebermannstadt, damit die kurzen Wege für unsere Landwirte und auch für uns Verbraucher und damit die Wertschöpfungskette so ausgebaut wird, dass das Produkt bei uns angebaut, gelagert und vermarktet wird.
Hoch sieht eine weitere Herausforderung. So sollen bis 2030 laut bayerischer Regierung 30% ökologisch produziert werden. Die Landwirte fragen aber, wer kauft's uns ab?
Und damit ist wieder der Kunde, der Verbraucher, der Konsument mit im Boot, der sich sagt, der sich überlegen muss, will ich über diesen Beitrag, diesen wöchentlichen Beitrag, hier das Projekt mit unterstützen oder das Leben so ausrichten? Wir müssen uns erinnern, dass in den 60er Jahren von einem 1.000 Mark Etat einer Familie wurden 380 Mark fürs Essen ausgegeben. Jetzt sind es damit 38% 38%. Jetzt sind es 10,2%. 102 Euro von 1000 Euro nach unserem jetzigen Geld gerechnet. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und wenn wir nur sagen, wir geben jetzt in der Woche ein Fünftel mehr aus, nicht diese 10,2, sondern 12%, und geben von diesen 120 Euro von den 1000 einen Teil für Produkte aus unserer Region. Ob das konventionelle Kartoffeln sind und Äpfel, die der Bauer hat, oder ökologische Bio, da mache ich jetzt mal keinen Unterschied. Beides unterstützt ja unsere Bauern. Und in beiden Fällen müssen wir sehen, dass der Landwirtschaft dem einen wie dem anderen Hof geholfen ist, zu überleben, wenn er etwas mehr einnimmt.
Schließlich geht der Appell des ehrenamtlich Engagierten an die gewählten Vertreter, die Bürgermeister, Gemeinde und Stadträte.
Und da wünsche ich mir schon noch mehr, dass sie sich dran beteiligen oder ihrer Verantwortung bewusst werden, was es heißt in den nächsten 5 oder 10 Jahren, wenn es weiter so mit diesen klimatischen Veränderungen, mit der Krise geht, wie wir dem gerecht werden. Und da müssten die Signale ganz deutlicher noch gesetzt werden und nicht Geld ausgegeben werden, Gott sei Dank jetzt nicht für Autokaufprämien, sondern dass man einfach unsere Landwirtschaft, unsere Waldwirtschaft ist ja genauso betroffen, unsere Gartenbaubetriebe, unsere Weinbaubetriebe, die nicht nur bloß das äußere Erscheinungsbild prägen, sondern uns ja auch ernähren sollen, dass man diesen Zusammenhang bewusster aufgreift und sagt, hier, wenn wir hier investieren in unsere Produktionsbetriebschaften, wenn wir da investieren, dann ist für die Zukunft das Geld gut angelegt.
Und damit sind wir bei einer Stadträtin, Dr. Sandra Huber, mit Familie in Pegnitz zu Hause, im Ortsverein der Grünen aktiv, beruflich aber in Nürnberg bei der Agentur für Arbeit und dem dortigen Forschungsinstitut. Mit ihrem großen Interesse für Umwelt- und Naturschutz kam sie über das bestehende Netzwerk zu Dieter Hoch, gemeinsam unter anderem mit der Uni Bayreuth, Professor Mioska und Dr. Sabine Hafner im Forum 1.0 als Plattform zum Ideenaustausch entwickelte man dann Anfang 2019 den erfolgreichen Antrag zur Ökomodellregion Fränkische Schweiz. Inzwischen sind Fördermittel geflossen und hier sieht Sandra Huber einen wichtigen Ansatzpunkt.
Damit ist es auch so ein bisschen aus dem Blickfeld der Ehrenamtlichen entschwunden, würde ich sagen. Genau, dann wurden ja auch Strukturen geschaffen, um die Ehrenamtlichen wieder einzubinden, aber das sind eben Prozesse, die eine Weile dauern. Aber jetzt ist spätestens der Punkt gekommen, wo man das Ganze noch viel stärker in die Öffentlichkeit tragen muss, und dafür braucht man auch ganz dringend ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sozusagen, die einfach die Breite gewährleisten, weil das eine Regionalmanagerin oder ein Regionalmanager natürlich nicht leisten kann.
Herzensprojekt der studierten Politikwissenschaftlerin ist die Gemeinschaftsverpflegung innerhalb der Ökomodellregion und dabei immer mehr Menschen darauf aufmerksam zu machen, wo und wie unsere Lebensmittel produziert werden.
Gemeinschaftsverpflegung heißt ja eben auch Schulen, die Kitas, also die Mittagsverpflegung dort, oder eben auch Kantinen von größeren Firmen, von Behörden und so weiter. Wir in Pegnitz als Schulstadt haben einige von diesen Gemeinschaftsverpflegungen, und da hätte man gute Ansatzpunkte.
Dabei hat sie eine möglichst weitreichende Umstellung auf Bio im Visier.
Eine Umstellung von 0 auf 100 sozusagen, auf 100% Bio, ist illusorisch und wahrscheinlich praktisch auch wirklich nicht umsetzbar. Aber man kann ja Stück für Stück vorgehen und zum Beispiel ein Produkt in einer Saison eben für solche Gemeinschaftsverpflegungen anbieten, das heißt Kartoffeln zum Beispiel. Und das Gute ist, man schafft damit für die Erzeugerinnen oder Erzeuger, die Landwirte, auch Absatzmärkte, die ja dann gewissermaßen auch planbar sind. Und diese Absprachen zwischen Erzeugern, Erzeugerinnen und Abnehmern, das kann die Ökomodellregion, denke ich, forcieren und einfach anstoßen.
Auch gute Anknüpfungspunkte zur Bildungsarbeit bis hinein in Kindergärten und Schulen seien durch ein solches Projekt gegeben, in dem zum Beispiel auf Kartoffeläcker und Karottenfelder gegangen werde.
Auf unseren Feldern, da fahren wir jeden Tag vorbei, und den Prozessen wird dann letztlich das Produkt hergestellt. Und es ist so hergestellt, dass wir weiterhin genug Insekten haben und unser Grundwasser sauber bleibt und so. Das kann man ja Kindern auch schon ganz einfach erklären und auch Erwachsenen natürlich.
Als Mutter von 3 Kindern geht Sandra Huber beim Zubereiten der Mahlzeiten mit frischer Bioware aus der Region vom Wochenmarkt, wann immer möglich, mit gutem Beispiel voran.
Und wir kochen eben viel aus frischen Gemüse- und Obstsorten, die halt hier auch angeboten werden. Da lernt man dann so Dinge kennen wie Mangold oder Petersilienwurzeln oder sowas. Es gibt auch manchmal Gemurre darüber, aber zumindest kennen die Kinder das und mit der Zeit schätzen sie es auch immer mehr.
Dabei müssten wir Erwachsene unsere Gewohnheiten im Einkaufsverhalten nach Jahrzehnten mit eher wenig Beachten der Umweltverträglichkeit und Regionalität oft erst umstellen.
Aber es gibt ja Möglichkeiten. Es gibt Gemüsekisten, die man sich auch liefern lassen kann. Das ist auch ganz komfortabel. Es gibt innerhalb der Ökomodellregion ja auch Ideen, Erzeuger-Verbrauchergemeinschaften zu gründen. Und das sind natürlich auch Dinge, die in die richtige Richtung gehen für mich.
Generell wirbt sie für mehr Verständnis zwischen Erzeugern, also den Landwirten, und den Verbrauchern, Konsumenten, wenn es um Fragen wie Umstellung auf ökologisch-biologische Landwirtschaft sowie kostspieligere Lebensmittelprodukte geht. Auch sie bringt das Risiko der Verfügbarkeit von Lebensmitteln in Krisenzeiten ins Spiel.
Wir sehen, es geht schnell in so einer Situation, Pandemie. Haben wir dann noch ausreichend Obst, Gemüse, frische Lebensmittel? Ja. Und insofern kann es schon Nutzen bringen für das Thema, kann den Leuten bewusst machen, wie wertvoll es ist. Aber das ist halt jetzt, glaube ich, ein kritischer Punkt. Man muss jetzt dann auch wirklich einsteigen und das Angebot machen, damit die Menschen das auch wieder kennenlernen. Man muss die Märkte, Wochenmärkte vielleicht auch ein bisschen ernster nehmen, besser unterstützen, besser bestücken, häufiger machen. Wir haben in Pegnitz, wie gesagt, so einen Markt an Samstagen, aber nicht jeden Samstag. Man weiß, man hat so seine wöchentlichen Routinen. Einfacher ist es, wenn man weiß, der Markt findet einmal in der Woche zumindest statt und man geht da halt dann jeden Samstag hin. Und das Angebot ist auch ein bisschen breiter, das lockt dann auch mehr Menschen dahin.
Neben dem Reaktivieren früher vorhandener Infrastrukturen und Angebote regt sie auch an, neue Wege wie kleine Dorfläden und Automaten mit Produkten aus der Region zu gehen, wenn seit langem keine Einkaufsmöglichkeit mehr im Ort besteht. Die Laufzeit und Finanzierung des Projekts Ökomodell Region Fränkische Schweiz auf 5 Jahre sieht die Kommunalpolitikerin grundsätzlich positiv. Zugleich findet sie aber mit Blick auf die angesprochenen 29 Gemeinden,
dass das Thema Ökomodell Region noch viel stärker in die einzelnen Gemeinden getragen werden müsste und dass da die ja auch Schlüsselpersonen viel besser informiert werden müssten, dass man auch an die herangehen muss und sie überzeugen muss, dass das gute Projekte sind, gute Einzelprojekte. Projekte und die dann wiederum als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren wirken können.
Ein paar Kilometer weiter, gerade noch im Nordosten der Fränkischen Schweiz. Kreußen, 5000 Einwohner. Hier wohnt und lebt eine weitere Aktive der ersten Stunde für das Zustandekommen der Ökomodellregion Fränkische Schweiz. Renate van der Gabel-Rüppel, Stadt- und Kreisrätin, seit 2014 Klimaschutzbeauftragte der Stadt. Sie ist sehr engagiert für die verbesserte Mobilität, von Elektrobikes bis zu Parkplätzen, Stromerzeugung durch erneuerbare Energie sowie Schaffung von kurzen Transportwegen von regional erzeugten Lebensmitteln durch Vernetzung zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern in der Stadt Kreußen.
Dazu gehört auch, wie jetzt bei uns in Kreußen jetzt, dass die Kindergärten mit dabei sind. Das ist jetzt aber jetzt wieder bezogen auf die Ökomodellregion oder auch an die Kantinen der Schulen rangeht. An die Kantinen der Seniorenheime. Wir haben ja in Kreußen ein Seniorenheim, um auch da eben Sicherheit herzustellen für die Produzenten, dass die Lebensmittel, die sie produzieren, auch praktisch an den Verbraucher, an die Verbraucherinnen zu bekommen.
Ihr weiteres Anliegen ist unter anderem die Anschaffung eines mobilen Schlachthofs, der von der Regionalwert AG unterstützt werden könnte. Der nächste Schlachthof liegt derzeit in Kronach. Das würde die Transportkosten zum Wohle des Klimaschutzes eindämmen und den Landwirten bzw. Produzenten zugutekommen. Was die langjährige Stadträtin antreibt, ihre Philosophie.
Ja, man muss einfach mal umdenken. Man muss einfach aus den Schienen, aus der Schienensicht oder Scheuklappensicht kann man es fast vielleicht nennen, mal raus und auch mal über den Tellerrand rausschauen, was alles in der Umgebung eigentlich schon gibt. Und das ist das, was mich antreibt, weil man jetzt endlich einmal, man muss umdenken. Man darf einfach nicht so weitermachen, wie wir es bisher gemacht haben. Ne? Immer global, immer größer, immer mehr, auch bei den landwirtschaftlichen Betrieben. Ne? Das betrifft natürlich die Agrarindustrie. Bei uns ist es ja eher kleinteilige Landwirtschaft, mittelständische Betriebe. Und da geht es natürlich auch darum, dass man die weiter behält bei uns. Das macht unsere Kultur aus bei uns.
Auch sie macht sich, nicht zuletzt durch die Pandemiezeiten, noch mehr Gedanken, wie es für künftige Generationen weitergeht. Ob sich ein nachhaltig verändertes Konsumverhalten bewerkstelligen lässt. Motto, raus aus der Gewohnheit, auch in der Ökomodellregion Fränkische Schweiz.
Wenn man das gewöhnt ist, regional einzukaufen, vor Ort, dann geht man zu seinem Bauern, zu seinem Landwirt, da baut man ja eine besondere Beziehung auf. Und dann wird es ein bisschen Gewohnheit. Ich mache das halt jeden Samstag, da gehe ich dann hin. Dann ist es meiner Meinung nach eine längerfristige Geschichte auch.
Das Fördern der Biolandwirtschaft innerhalb der Ökomodellregion Fränkische Schweiz gelingt aber nach Ansicht der erfahrenen Kommunalpolitikerin ausdrücklich nur,
wenn man die konventionellen Landwirte mit an den Tisch holt zu den Biolandwirten. Die braucht man mit dazu, weil natürlich versucht man dann auch konventionelle Landwirte zu überzeugen, ob sie nicht zukünftig vielleicht sich auch zertifizieren lassen, rein ökologisch anzubauen, zu produzieren. Auf der anderen Seite muss man denken, bei uns da, bei den kleinbäuerlichen Betrieben oder auch die mittelständische Landwirtschaft, da gibt es auch konventionelle Landwirte, die in diese Richtung schon sehr, sehr viel machen, bei der Tierhaltung, Kuhhaltung, 10 Quadratmeter oder auch das, was wir gern gehabt hätten, anstatt vielleicht der Silvi die Luzerne anbauen bei uns, weil natürlich auch der Klimawandel eine Rolle spielt und man muss darüber nachdenken, welche Nutzpflanzen hält der Klimawandel dann aus, und da gehört zum Beispiel auch die Luzerne dazu, die verträgt auch Trockenheit zum Beispiel, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das gemeinsam macht, sonst wird man es wahrscheinlich nicht schaffen.
Laut Van der Gabel-Rüppel gibt es außerdem einen Landwirt unweit von Kreußen, der unbehandeltes Getreide anbaut und ein eigenes kleines Getreidelager besitzt. Dies könne man mit Unterstützung der Regionalwert AG vergrößern.
Das wird nämlich auch gewünscht von den Landwirten vor Ort, weil die gehen auch schon wegen in die Richtung, um eben Getreide zu haben, zu verkaufen wieder an Bäckereien, die ausschließlich Bioprodukte dann das Brot herstellen und sowas eben zu installieren auch.
Die überzeugte Unterstützerin der Ökomodellregion Fränkische Schweiz motiviert jeden Junglandwirt, der sich in dieser Zeit überlegt, den Weg von einer traditionellen Landwirtschaft hin zur Umstellung auf ökologische Konzepte zu wagen. Dabei spricht sie aus eigener Erfahrung von vor geraumer Zeit.
Mein Onkel, der hat eine kleine Nebenerwerbslandwirtschaft gehabt unterhalb der neuen Börde. Die haben auch schon vor Jahrzehnten gesagt, ja, wir wollen den Betrieb erhalten, wir verkaufen auch keine Flächen. Der hat ganz, ganz wenig gedüngt und auch Pestizide angewendet, aus dem Grund, weil die natürlich auch ihr Gemüse und alles mit auf dem Feld angebaut haben. Und der wollte das natürlich nicht unbedingt jetzt gleich. Die wussten schon, dass das nicht so sonderlich gesund ist, die ganze Geschichte, was sie da machen. Und wenn sie das für den Eigenverbrauch gebraucht haben, haben die schon ganz bewusst umgegangen und ich war immer jedes Jahr da zum Kartoffellesen, also sehr schöne Kartoffeln. Dann haben sie eingelagert übrigens in Felsenkeller. Und ich habe das ganze Jahr über immer Kartoffeln geholt und eigentlich fast nie Kartoffeln kaufen müssen. Und ich wusste, die Kartoffeln, wenn man die geschält hat auch schon, das sieht man ja auch, ob sie anlaufen, wenn groß, stark gedüngt worden ist, dann kriegen die immer so einen bläulichen Schimmer. Das hat es alles bei uns nicht gegeben, das wusste ich schon.
Vierte und vorläufig letzte Station unserer Rundreise zu den unterschiedlichsten, oft hemdsärmeligen Einzelkämpfern und Ehrenamtlichen mit großem Engagement für ihre Heimat, der Fränkischen Schweiz. Was sie alle eint, ist der Antrieb zum behutsamen Erhalt der Landschaft, unabhängig von Politik, Interessensgruppen und dem jeweils herrschenden Zeitgeist. Auch Dr. Klaus-Dieter Preis in Gößweinstein, Arzt im Ruhestand, gehört unzweifelhaft dazu und ist seit Jahrzehnten mit der historischen Natur und Kultur der Fränkischen Schweiz befasst. Befreundet und gemeinsam an einem Strang mit Dieter Hoch stellt er sich seit den 80er Jahren die zentrale Frage:
Wie kann sich diese Fränkische Schweiz, meine Heimat, zu einer Region entwickeln, die für die nachfolgenden Generationen lebenswert geblieben ist und auf die Fragen der Zeit Antworten gibt?
Auch er hofft auf mehr Interesse der Landwirte in der Region an der Ökomodellregion Fränkische Schweiz, letztlich zum Wohle seiner eigenen Kinder und Enkelkinder. Wo ihn der Schuh aktuell konkret drückt, benennt Dr. Preis ganz direkt. Seine Wünsche sind,
dass beispielsweise der Maisanbau, den man in großen Feldern immer mehr sieht, dass der verschwindet. Das wäre ein ganz klarer Wunsch, Die Silphie-Pflanze ist eine Alternative, ist für mich aber, ich sage, eine momentane Alternative. Ich persönlich denke, der Lebensgrund ist dafür da, dass man Nahrung erzeugt und nicht Energiepflanzen. Also für mich wäre es eine Übergangslösung, aber es ist eine bessere, weil es die Umwelt weitaus weniger belastet, wenn man zur Silphie-Pflanze beispielsweise schon mal diese Energiebauern, nenne ich die mal jetzt so, die den Mais anbauen, dazu bewegen könnte, umzustellen.
Er nimmt aber auch die Kommunen mit in die Pflicht. Dabei geht es ihm um entsprechende Fördermöglichkeiten für Landwirte und dass sie die Sicherheit haben, ihre ökologisch erzeugten Produkte an den Verbraucher zu bringen. So wie umgekehrt aus seiner Sicht eine Gemeinschaftsverkostung mit Bio-Lebensmitteln aus der Region, von Kantinen in Krankenhäusern bis hin zu Kindertagesstätten, sinnvoll wäre. Dabei sei auch erstrebenswert, das Konsumentenverhalten der Gasthäuser durch eine ökologische regionale Versorgung zu ersetzen.
Und schließlich, das darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, das Ziel wäre, dass die Menschen hier in der Fränkischen Schweiz sagen, hey, es gibt hier in der Nähe Bauern, die bauen für mich Kartoffeln, die bauen für mich Gemüse, was immer an. Das ist jetzt von der besten Qualität, es ist aus der Nähe, nichts Besseres kann mir passieren. Ich versorge mich wo irgend möglich regional. Entweder indem ich den Bauern bereits meine Bedürfnisse vorher mitteile, ich möchte einmal in 2 Wochen oder pro Woche oder wie immer bestimmte Produktpalette, ich möchte im Herbst die Kartoffeln von dir haben, wie immer.
Einerseits ist der ehemalige Landarzt in der historischen Rückschau eher ernüchtert. Angefangen vom Bericht des Club of Rome 1972 zu den Grenzen des Wachstums, über den sogenannten Erdgipfel der Rio-Konferenz 1992 und sein eigenes Buch von 1995, wie sich die ökologische Region der Fränkischen Schweiz entwickeln könnte. Dennoch sieht er gerade jetzt neue Chancen.
Es ist schwierig. Ich sehe nur, dass es bei den jungen Leuten zum Teil Hochaktive gibt bereits, die selber vor Ort angefangen haben, in ihren eigenen Bereichen sich umzustellen und dort auch für eine Nachfrage zu sorgen. Ich sehe das also Beispiel der solidarischen Landwirtschaft in Ebermannstadt. Da bin ich auch Mitglied geworden, weil ich einfach die Idee gut finde. Wir haben einen großen Garten, müssen nicht unbedingt, aber ich wollte die unbedingt unterstützen. Weil was vor Ort ist, was im Aufbruch.
Es gelte, Angebote zu schaffen für den zwar passiven, aber offenen Teil. Er brauche Beispiele für junge Landwirte, die sich einfach nur die Nachfrage wünschten und dass die Leute kämen.
Darum sage ich, okay, wenn jetzt unsere Gastwirte es aufgreifen würden, dann habe ich schon mal ein Feld, wo die Leute es schmecken können. Oh, der macht was anders. Wir brauchen Feiern und Feste. Wir brauchen Feiern und Feste, wo wenigstens einmal im Jahr deutlich wird, dass diese Region bereits im Aufbruch ist, damit diese Menschen, die passiv stehen, eingeladen werden können zum Erlebnis. Und wenn sie dann feststellen, holla, was ist denn da bereits los? Ich weiß es ja, bisher habe ich gar nicht mitgekriegt. Dann wird es allmählich sich ausbreiten können.
In Bezug auf die Biodiversität in der Ökomodellregion Fränkische Schweiz kommt in Dr. Preis wieder der Arzt zum Vorschein, indem er mahnt:
Der Blick auf die Arten ist für mich der Blick auf die gesundheitliche Basis des Menschen. Mit dem Schwund an Arten als Zahl und mit dem Verlust an Vielfalt haben wir die klare Anzeige, dass wir sehen, wie es uns geht. Und wenn wir diese Lebensgrundlage, unsere Lebensgrundlage verbessern wollen, dann werden die Arten reicher werden, die Vielfalt hoch bleiben oder vielleicht sogar zunehmen. Daran können wir es messen. Für mich ist das ein weiterer Grund, dass ich sage, die Ökologisierung der Landwirtschaft ist für mich zwingend.
Sein kritisches und zugleich zuversichtliches Fazit, wie im Grunde in ähnlicher Weise auch der anderen 3 zuvor porträtierten Aktivisten, lautet daher für die ganz spezielle Landschaft der Fränkischen Schweiz:
Wir haben eine Chance und wir unterliegen immer der Gefahr, dass diese Chance vermarktet wird und dann wird aus dem Ganzen ein Problem. Ne? Aber ich hoffe, wir können mit dem Ökomodellregion die Fränkische Schweiz als kleinflächige Landschaft erhalten.
Passend dazu die abschließenden Worte von Dieter Hoch, dem eingangs interviewten Pottensteiner Visionär, Antreiber und Urgestein.
Wir können nur noch gewinnen, haben nichts zu verlieren. Entweder lässt es jetzt weiter so laufen und wir sind abgehängt, oder du tust was.
Interessantes zur Ökomodellregion Fränkische Schweiz, regelmäßig als Podcast.